Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Donald Trump setzt in seiner zweiten Amtszeit wieder auf America First. Also er hat eine Zollpolitik eingeführt. Er möchte wirtschaftlichen Druck auf Handelspartner wie China oder auch uns Europäer ausüben, was zunächst nach großer Weltpolitik klingt, hat aber auch ganz, ganz konkrete Folgen für die Menschen hier in Deutschland. Und darüber wollten wir heute sprechen, welche Folgen das hat. Zu Gast ist Professor Dr. Haribert Dieter. Er ist Politikwissenschaftler, er ist Experte für Außenwirtschaftspolitik und für internationale Wirtschaftsbeziehungen bei der Stiftung Politik und Wissenschaft. Herzlich willkommen, Herr Professor Dieter.
Ich grüße Sie, Herr Schöpf.
Herr Professor Dieter, wenn ich jetzt morgens zur Arbeit fahre und abends einkaufen gehe und meinen Einkauf bezahle, wo genau berührt mich denn als Bürger die Politik von Donald Trump zurzeit in Deutschland?
Nun, sie berührt sie ganz besonders, wenn sie nach dem Einkaufen noch tanken gehen. Das ist ja eine unmittelbare Auswirkung der Politik des amerikanischen Präsidenten, dieser vollkommen unüberlegte Krieg, der an den Zapfsäulen für Verstimmung sorgt, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Saarbrücken, sondern auch in der ganzen Welt. Und wir sollten bei dieser Gelegenheit natürlich auch nicht aus dem Auge verlieren, dass das für uns unangenehm ist, aber für ärmere Länder, für ärmere Gesellschaften ist das sehr viel gravierender. Und das ist auch die Kernbotschaft der amerikanischen Politik in diesen Tagen. Es kümmert die Amerikaner nicht, welche Folgen ihre Politik meinetwegen für südasiatische Länder wie Indien oder Sri Lanka hat. Und insofern ist diese Rücksichtslosigkeit der amerikanischen Politik natürlich ein großes Problem. Aber es berührt uns auch im Supermarkt. Wir stellen fest, dass die Preisentwicklung in europäischen Ländern nicht stabil ist, dass die Inflation steigt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn Sie jetzt Ihr Pellegrino aus Italien beziehen, dass die Transportkosten gestiegen sind wegen der höheren Treibstoffpreise. Also Donald Trump berührt uns an verschiedenen Fronten.
Ja, wenn wir jetzt mal auf die öffentliche Debatte schauen. Also da wird ja viel untertrieben, aber es gibt bestimmt auch Dinge, die übertrieben werden. Welche Dinge haben wir noch nicht so auf dem Schirm und welche konkreten Auswirkungen sind vielleicht auch ein bisschen übertrieben in der öffentlichen Debatte?
Also was wir noch nicht diskutieren, und ich bedauere das, ist, dass wir in Europa uns noch zu wenig Gedanken machen, wo denn die Reise in Bezug auf die Institution der internationalen Wirtschaftsbeziehungen hingehen soll. Konkreter, wir in Europa sagen gerne, die Welthandelsorganisation sei für uns sehr wichtig und sie sollte revitalisiert werden. Wir machen uns aber keine Gedanken, wie das gehen könnte. Wir wiederholen gebetsmühlenartig, die WTO ist das zentrale Organ. Aber Herr Scholl, das genügt natürlich nicht, wenn die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, wenn die Amerikaner und die Chinesen die multilaterale Ordnung wenig ernst nehmen, dann müssten wir uns über Alternativen Gedanken machen. Übertrieben wird manchmal so Auswirkungen auf die hiesige Produktion. Das ist teilweise schwierig, wenn man beispielsweise die in Deutschland sehr wichtige Automobilindustrie anschaut. Natürlich ist es schwierig, wenn Herr Trump dort die Zölle erhöht. Das ist keine Frage. Aber wir dürfen bei der Gelegenheit auch nicht vergessen, der größte Exporteur von Automobilen aus den USA ist der deutsche Hersteller BMW. Also die deutsche Wirtschaft ist in den USA engagiert. Die deutsche Wirtschaft ist dort auch aktiv und insofern profitiert sie natürlich auch in gewisser Weise von der neuen Importpolitik der Amerikaner. Also es ist ein gemischtes Bild. Wir sollten uns davor hüten, das schwarz und weiß zu zeichnen. Aber ein Problem ist, dass man bei den Amerikanern und insbesondere beim amerikanischen Präsidenten ja keine Strukturen, keine Linie erkennen kann. Das ist alles sehr erratisch. Das geht mal so, mal so. Glaube ich, nicht übertrieben wird, ist, dass er bereit zu sein scheint, sämtliche Konventionen, sämtliche Verabredungen der Vergangenheit über den Haufen zu werfen. Dazu gehört beispielsweise, dass man für die Passage durch Meerengen keinen Zoll nimmt und oder keine Durchfahrtsgebühr. Man kann das nennen, wie man will. Zu solchen vornehm formuliert unkonventionellen Maßnahmen ist der Trump bereit und das ist für die ganze Welt ein Riesenproblem.
Ja, wenn man jetzt mal America First, Zollpolitik, Handelskrieg, alles beiseite legt und einfach mal auf die Wirtschaftspolitik von Trump schaut. Also was ist denn das allgemeine Ziel der Wirtschaftspolitik von Donald Trump? Also was können Sie uns da sagen?
Also Donald Trump versucht zurückzukehren zu einer Wirtschaftspolitik, wie die USA sie vor dem Ersten Weltkrieg betrieben haben. Er versucht, die direkten Steuern zu senken. Er möchte niedrige Einkommenssteuern. Er versucht, die dadurch entstehende Lücke im Staatshaushalt durch Zolleinnahmen zu schließen. Das ist etwas, was die Amerikaner schon öfter getan haben. Amerika ist keine Nation des Freihandels, sondern des schon immer des gesteuerten Handels. Donald Trump möchte die amerikanische verarbeitende Industrie wieder stärken. Und da hat er natürlich auch einen Punkt. Die amerikanische verarbeitende Industrie ist in schwierigem Fahrwasser. Die sind viele Jobs verloren gegangen. Das ist im Übrigen ja natürlich auch ein Grund, warum er 2016 gewählt worden war. Er wurde gewählt, weil die Arbeiter sind nun mal vorwiegend Arbeiter, weil die Arbeiter die Demokraten nicht mehr als ihre Heimat angesehen haben und weil die verarbeitende Industrie nicht mehr das an Zukunftsperspektive geboten hat, was in früheren Generationen der Fall war. Also die Idee, dass jemand in Detroit dort arbeitet, wo auch schon sein Großvater gearbeitet hat, die ist einfach Geschichte. Und das hat für große Verunsicherung bei den weniger gebildeten, weniger hochqualifizierten, wäre vielleicht der bessere Begriff, Amerikanern gesorgt. Und hier möchte Trump eine Revitalisierung der verarbeitenden Industrie auf den Weg bringen. Das ist im Grunde ein legitimes Anliegen, finde ich. Es ist die Aushöhlung der eigenen verarbeitenden Industrie, das Verschwinden von Arbeitsplätzen, das kann kein Politiker sozusagen ruhig schlafen lassen. Das ist ja im Grunde bei uns heute genau das Gleiche. Wenn VW 100.000 Jobs streichen möchte, dann sind deutsche Politiker auch besorgt. Also dieses Anliegen von Trump ist durchaus legitim, aber die Art und Weise, wie er das versucht zu erreichen, die ist schwierig und die sorgt für Verärgerung. Und insofern ist eine Grunde brauchbare Idee durch sein erratisches Verhalten, das ja auch vom obersten Gerichtshof schon einkassiert worden ist, diskreditiert.
Ja, Sie sind ja Experte für Wirtschaftspolitik, auch für Wirtschaftsbeziehungen. Also können Sie das wirtschaftlich nachvollziehen, diese Politik, oder ist das vor allem Politik?
Also es ist schon nachvollziehbar, wenn man sich mal anschaut, was wie die verarbeitende Industrie in den USA vor 40, 45 Jahren ausgesehen hat, wie sie heute aussieht. Das ist problematisch. Die sind heute nur noch 8% der Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie. Das waren mal 20 und das ist ein Problem. Und es ist irgendwann auch ein Problem, wenn eine Militärmacht wie die USA den eigenen Stahl nicht mehr herstellen kann, wenn ich das jetzt mal zuspitze. Also wenn die Militärmacht USA angewiesen ist auf Importe aus der Volksrepublik China und ihrem geopolitischen Rivalen, dann ist das schwierig. Will ich sagen unmöglich, aber es ist natürlich schwierig. Und auch das beschäftigt Donald Trump. Er sagt dann mal 2018, ein Land bei der Wiedereröffnung eines Stahlwerkes, sagte er, ein Land, das keinen Stahl hat, ist kein Land. Das ist so eine typische Verkürzung von Donald Trump, aber man bekommt die Botschaft. Also wir brauchen eine solide industrielle Basis, um Großmacht bleiben zu können. Es hat also sowohl eine beschäftigungspolitische Dimension, es hat eine militär-sicherheitspolitische Dimension. Und all das ist nachvollziehbar, aber er hat natürlich relativ wenig bis jetzt erreicht. Es sind noch wenige Fabriken wieder eröffnet worden in den USA und es ist auch nicht ganz einfach, wie wir wissen, private Akteure dazu zu bringen, freiwillig Geld zu verlieren. Also wenn die Bedingungen in den USA nicht stimmen, dann kann Herr Trump so viel, ich sage jetzt mal, krakeelen, wie er möchte. Das wird nicht dazu führen, dass die Investitionen, die dazu notwendig sind, um die Industrie zu revitalisieren, dass die kommen.
Ja, wenn ich jetzt diese Argumente höre, also das erinnert mich auch ein bisschen an uns in Europa oder uns in Deutschland, also Thema Stahlindustrie, da wird ja auch oft argumentiert, wir brauchen die Stahlindustrie, weil es ja, eine wichtige Schlüsselindustrie ist für Wehrtechnik, für Infrastruktur. Also sind die Argumente da sogar gleich?
Ja, also sie sind in vielerlei Hinsicht, ähneln sie sich zumindest. Wir sagen ja zu Recht, dass wir beispielsweise eine gewisse Grundversorgung mit pharmazeutischen Präparaten brauchen. Also anders formuliert, in der nächsten Pandemie möchten wir die Pharmazien, die wir dann verabreichen können, wollen, im eigenen Lande haben und möchten nicht von Indien oder von China abhängig sein, die diese Produkte für uns herstellen. Das ist aber ein schmaler Grat und man muss sich immer vor Augen halten, dass das so entlang schrappt an der Autarkie-Debatte. Mhm. Sind wir ja in Deutschland durchaus gewohnt. Also man hat in Deutschland auch immer gesagt, wir brauchen das, wir müssen das machen, auch in den 30er Jahren. Die Nazis haben das auch aus den unterschiedlichsten Gründen gesagt, und das ist für einen Handelsökonomen ist das immer ein schmaler Grat. Weil wer legt fest, was eine Volkswirtschaft unbedingt braucht? Und wer sagt, nein, wir glauben an die internationale Arbeitsteilung, die sehr viele Wohlfahrtsgewinne gebracht hat. Wer legt das fest? Es ist eine extrem schwierige Debatte und am Küchentisch wird da gerne drüber debattiert. Das brauchen wir unbedingt, aber jenes brauchen wir unbedingt. Und ich habe einen grundsätzlichen Vorbehalt der Ministerialbürokratie, das Mandat dafür zu geben, zu sagen, was jetzt eine Volkswirtschaft unbedingt braucht und was nicht. Also die Diskussion ist, man kann dieser Diskussion nicht aus dem Weg gehen. Und das wird ja auch sowohl hier in Europa als auch in den Vereinigten Staaten, als auch meinetwegen in der Volksrepublik China getan. Der chinesische Parteichef Xi Jinping sagt, wir brauchen eine konkurrenzfähige Halbleiterindustrie, weil wir nicht abhängig sein wollen von den Importen aus dem Rest der Welt. Also das ist eine alte Debatte, die man immer wieder führen muss. Das ist vollkommen richtig, dass man diese Debatte führt. Aber ich würde immer dafür plädieren, Vorsicht walten zu lassen bei der Forderung. Also wir brauchen jetzt genau diese Industrie und keine andere Industrie. Der SPD, früher SPD-Vorsitzende Franz Müntefering hat mal in 2009 Opel zu einem systemrelevanten Unternehmen erklärt, bei aller Liebe. Das ist natürlich Unfug gewesen und solche Übertreibungen gibt es immer wieder.
Ja, wenn ich jetzt als Nation oder als Europäische Union meine heimische Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz schützen will, dann erhebe ich Zölle. Also das hat ja Trump auch erkannt und setzt diese Politik ein. Da ist natürlich die Frage, wer bezahlt denn letztendlich diese Zölle? Also irgendjemand muss es ja bezahlen. Also sind es die Unternehmen, sind es die Bürgerinnen und Bürger? Also wer zahlt die Zölle?
Also das sind, das weiß man inzwischen auch aus den Vereinigten Staaten, am Ende zahlt es der Bürger, am Ende zahlt es der Konsument. Es ist ein gewisses Muster zu erkennen, wenn Zölle erhöht werden, dann übernehmen zunächst einmal die Unternehmen die Kosten der erhobenen Zölle und zu Lasten ihrer Gewinne. Das machen sie aber nicht ewig. Irgendwann steigen die Preise. Deswegen hat ja auch die amerikanische Notenbank momentan Probleme, weil die Preise steigen, weil die Kosten für importierte Produkte steigen. Und also letzten Endes zahlt die Zeche der Verbraucher. Und wir dürfen bei der Gelegenheit, und ich wiederhole mich hier, nicht aus dem Auge verlieren, dass wir natürlich große Profiteure dieser internationalen Arbeitsteilung über Jahrzehnte hinweg gewesen sind. Wenn der Rest der Welt immer gesagt hätte, wir fahren unsere eigenen Autos und keine in Deutschland hergestellten, dann wäre der Wohlstand in Deutschland geringer. Und insofern, also sollten wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und sollten keine Festung Europa konstruieren. Aber, und das kommt ein großes Aber, es gibt natürlich ein großes Land, das sich mit der internationalen Arbeitsteilung noch nicht so richtig angefreundet hat, und das ist die Volksrepublik China, die von Handelsbilanzüberschuss zu Handelsbilanzüberschuss Rekord eilt. Und da hat man natürlich ein grundsätzliches Problem, weil es in unserer in unserem Wirtschaftssystem, ich sage das jetzt mal ein bisschen vereinfacht, es gibt keine natürlichen Feinde für Länder, die Leistungs- und Handelsbilanzüberschüsse erzielen. Und da haben wir noch kein Instrumentarium, meinetwegen die Volksrepublik China, zu disziplinieren und zu sagen, eure Währung ist zu stark unterbewertet, ihr subventioniert eure Automobilproduktion, VW konkurriert nicht mit BYD, sondern mit dem chinesischen Finanzminister. Das ist, da haben wir noch Lernräume, die wir füllen können.
Ja, vielleicht Thema Zölle, machen wir es noch mal ein bisschen konkreter. Also wir gehen durch den Supermarkt und wir sehen irgendein konkretes Produkt. Also können Sie uns vielleicht da mal mitnehmen? Also vielleicht die Auswirkungen von Zöllen auf ein konkretes Produkt, also sei es argentinischer Wein oder was auch immer. Also was macht das letztlich im Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger aus, also so eine Zollpolitik?
Also es macht was aus bei Ihrem Cadillac, den Sie aus den USA beziehen. Da hat Europa über viele Jahre hinweg einen Einfuhrzoll erhoben in Höhe von 10%. Das vergleicht sich mit einem vor Trump geltenden Einfuhrzoll für einen Mercedes von 2,5%. Also das sind schon gravierende Unterschiede. Und im Bereich der landwirtschaftlichen Güter müssen wir natürlich als Europäer den mit gesenktem Haupt die Sache ansehen, weil Europa ist kein Freihandelsland bei Agrarprodukten. Das ist ganz klar. Das ist auch keine antieuropäische Äußerung. Europa schützt den eigenen Agrarmarkt, insbesondere weil Frankreich auf dieser Politik beharrt. Und insofern gibt es da Beschränkungen, die weit über Zölle hinausgehen, also mengenmäßige Beschränkungen, Kontingente. Das ist ein hochregulierter Handel und da könnten wir tatsächlich liberalisieren, wenn es die Franzosen nicht gäbe, die es nun mal gibt. Also im Bereich des Agrarhandels hat Europa sich in den letzten Jahrzehnten nicht mit Ruhm bekleckert. Im Bereich der Industrieprodukte gibt es Bereiche, wo wir auch liberalisieren könnten oder hätten können. Und aber das ist momentan vergleichsweise illusorisch, eine solche Forderung zu erheben. Also Sie merken das bei Ihrem, zurück zu Ihrem Auto, Sie merken das, wenn Sie ein Auto nach Europa importieren wollen, das jetzt kein chinesisches batteriebetriebenes Auto ist, dann gibt es diesen seit vielen Jahren diesen Zoll von 10%. Das ist jetzt kein unüberwindbares Hemmnis, aber wenn Sie jetzt einen amerikanischen Lastwagen importieren wollten, weil Ihnen diese amerikanischen Lastwagen so zusagen, dann sind wir schon bei 22%. Also auch Europa schützt die eigene Industrie. Und nochmal zurück zu dem, was wir schon am Anfang hatten. Wir machen uns vergleichsweise wenig Gedanken über das große Bild in der Handelspolitik. Wir machen Einzelmaßnahmen, wir kämpfen da, wir kämpfen dort, aber wo soll denn die Reise hingehen? Es bleibt ein bisschen auf der Strecke und das müsste in den nächsten Monaten und Jahren müssen wir uns darüber Gedanken machen, weil weder die Chinesen noch die Amerikaner sind besonders konstruktive Akteure in den heutigen internationalen Wirtschaftsbeziehungen und deswegen wäre es sinnvoll, wenn die Europäer mit anderen Gleichgesinnten sich da Gedanken machen würden.
Ja, ganz wichtiges Thema, Thema Export. Also wir sind ja ein exportorientiertes Land, also unsere Maschinen, Autos, sonstige Produkte gehen in alle Welt. Das bringt großen Wohlstand hier in unser Land und das gerät ja zunehmend unter Druck, insbesondere auch die mittelständige Wirtschaft. Also wenn wir jetzt mal VW und die großen Autohersteller ausklammern, was glauben Sie denn, welche Auswirkungen hat denn das auf die Beschäftigten in der mittelständigen Wirtschaft, in der Industrie in Deutschland, wenn wir auf so eine Handelspolitik treffen?
Natürlich keine guten Auswirkungen. Wenn Sie gerade in die Automobilindustrie und die Zulieferer schauen, dann sieht das sehr finster aus. Man könnte das jetzt auch etwas zugespitzt sagen. Da wurden auch Übertreibungen der vergangenen Jahre, werden jetzt mal korrigiert. Es gibt da ein niedersächsisches Automobilunternehmen, das in der Vergangenheit auch übertrieben hat, was jetzt die Versorgung der eigenen Leute angeht, um das in diesem Bereich zu lassen. Also nicht alles, was wir uns erlaubt haben in der Vergangenheit, hat der Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen genutzt. Und nicht jede Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich war sozusagen nachhaltig. Das soll ja heute, wenn man die Diskussion verfolgt, auch ein Stück weit zurückgedreht werden. Also es gibt Korrekturen, die akzeptabel sind. Aber es gibt natürlich die Frage, ob es irgendwann diese deutsche Automobilindustrie überhaupt noch geben wird. Ich würde jetzt davor warnen, ausschließlich den Rest der Welt für diese Entwicklung verantwortlich zu machen. Wir haben in Europa auch sehr viele Hausaufgaben noch nicht gemacht. Der Binnenmarkt ist noch nicht vollständig ohne Hürden. Wir haben auch eine regulierungsfreudige Europäische Kommission, die den europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern gelegentlich das Leben auch schwer macht. Wenn man morgens den Milchkarton aus dem Kühlschrank holt, weiß man, wovon ich spreche. Und das gilt natürlich auch für Autos. Wir haben in Europa und in Deutschland insbesondere heute sehr alte Autos. Das Durchschnittsalter hat einen Rekordwert erreicht und das liegt ein Stück weit natürlich an den zurückgehenden Realeinkommen, aber es liegt ein Stück weit auch daran, dass dieses, wie das die FAZ mal geschrieben hat, EU-Gebibbel die Leute ganz verrückt macht. Sie wollen diese Wagen nicht. Der Chef von Peugeot sagte, wir geben sehr viel Geld dafür aus, ins Einrichtungen, Systeme in unsere Wagen einzubauen, die Leute nicht haben wollen, die Verbraucher nicht haben wollen, die sie dann mit einem Knopfdruck ausschalten möchten. Und da muss sich die Europäische Kommission natürlich auch fragen, ob sie da nicht auf einem gewissen Holzweg ist und ob sie da die Konsumfreude der Europäerinnen und Europäer nicht unnötig einschränkt. Anders formuliert Mario Draghi, der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, hat im Jahr 2024 einen Bericht veröffentlicht über die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Und er sagte, also vieles könnten wir könnten Kosten senken, ohne mit den Amerikanern zu sprechen und ohne mit den Chinesen zu sprechen. Wir könnten einfach bürokratische Verfahren abschaffen. Und das kommt den Unternehmen auch zugute. Und das sollten wir auch einfach tun. Und da brauchen wir auf niemanden zu warten. Da brauchen wir auch keine Gespräche mit Washington. Also das ist auch eine Gefahr in der gegenwärtigen Diskussion, Herr Schulz, dass man so ablenkt von dem eigenen von den eigenen Schwächen und sagt, es alles Herr Trump. Das ist nicht alles Herr Trump und sind nicht alles die Chinesen.
Ja, wenn wir jetzt mal dann auch auf den Standort Deutschland gucken. Also wir haben die Regulierung, wir haben immer weniger Menschen, die arbeiten. Also es gehen jetzt ja viele in Rente nochmal und das wird ja auch ein großes Problem, diese Lücke zu schließen. Und wir haben diese Zollproblematik. Wie ist denn Ihr Blick auf den Standort Deutschland, wenn man das jetzt mal in internationale Relationen setzt? Als gibt es da andere Länder, die uns schon voraus sind? Wie ist so Ihre Prognose für den Standort Deutschland?
Also wir sind ja Kummer gewohnt. Also wir hatten vor 20 Jahren Regierung Schröder, da waren wir der kranke Mann Europas. 9 Jahre später konnte Deutschland vor wirtschaftlicher Kraft kaum laufen, hat die, man darf das ja nochmal erwähnen, die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Und jetzt sind wir wieder auf dem Stand von 2005. Das ist im Übrigen auch nicht besonders besorgniserregend. Eine Krise nutzt man und schaut, was muss verändert werden, damit wir wieder wachsen können, damit Wirtschaftswachstum wieder eine gewisse Höhe erreicht. Ich bin im Grunde, ich will nicht sagen zuversichtlich, das wäre vielleicht sogar ein bisschen zu viel, aber es gibt natürlich Entwicklungen, die einem zuversichtlich stimmen. Vor wenigen Wochen hat Infineon, das modernste Halbleiterwerk der Welt, in Sachsen in der Nähe von Dresden eröffnet. Und wenn man mal liest, was da passiert ist, wenn man mal liest, wie schnell die Genehmigungsverfahren gelaufen sind. Da sind Genehmigungen beantragt worden, während am anderen Ende der Fabrik schon gebaut wurde. Und innerhalb von 3 Jahren ist dieses modernste Halbleiterwerk fertiggestellt worden, ist ein Vorzeigewerk, ist auch von der behördlichen Genehmigung her ein Vorzeigeprojekt. Und also man sollte jetzt nicht in die tiefe Depression verfallen und sollte sagen, Stuttgart 21 ist das Einzige, was wir in diesem Land betrachten. Es gibt auch Dresden 2026 und in diesem Spannungsverhältnis ist die wirtschaftliche Entwicklung zu betrachten. Es gibt natürlich Dinge, die geändert werden müssen. Das wissen auch viele Bürgerinnen und Bürger. Das Problem scheint mir zu sein, dass die Politik es bislang nicht so richtig schafft, zu sagen, also wir machen jetzt eine Politik, die alle betrifft, die auch allen was etwas abverlangt. Man hat den Eindruck, dass das noch ein bisschen ungleich verteilt ist. Aber grundsätzlich macht mir das keine allzu große Sorge. Dieses Land hat vor allen Dingen noch sehr gut ausgebildete Menschen. Und das ist das, was im Standortwettbewerb doch sehr stark zählt. Ich war neulich bei einer Veranstaltung, da sagte ein französischer Bankier, Deutschland ist ein Niedriglohnstandort für IT-Entwicklungen. Da schreckt man im ersten Moment zurück und denkt, was meint der Mann damit? Aber er vergleicht natürlich die Gehälter von KI-Ingenieuren in den USA, die $900,000 im Jahr verdienen, mit dem, was ein KI-Entwickler in Deutschland verdient. Da sind wir schon relativ billig. Also da müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Da sind wir eher zu am unteren Ende der Bandbreite und nicht am oberen. Und insofern wird es da auch Entwicklungsmöglichkeiten geben.
Herr Professor Dieter, wenn man jetzt den Zuschauerinnen und Zuschauern, also wenn man jetzt das Gespräch reflektiert, wenn es jetzt eine Erkenntnis aus unserem Interview gibt, die Zuschauerinnen und Zuschauer mitnehmen sollten, welche wäre das aus Ihrer Sicht?
Auf die eigenen Fußspitzen schauen und überlegen, was kann man besser machen und was ist schiefgelaufen in den vergangenen Jahren, und dann kommt man schon weiter. Es gibt ja in Europa schon Länder, die in den letzten Jahren uns enteilt sind. Dazu gehört allen voran die Schweiz und die Eidgenossen, die, als ich ein junger Mensch war, etwa auf das gleiche Wohlstandsniveau hatten, wie wir es in Deutschland damals hatten. Die Eidgenossen sind heute extrem wohlhabend, und da kann man auch mal schauen, was haben die denn gemacht? Was haben die beispielsweise in der Steuerpolitik gemacht? Der Spitzensteuersatz schwankt ja immer ein bisschen von Kanton zu Kanton, liegt natürlich deutlich unter dem, was wir tun. Und die Botschaft muss natürlich auch sein, Engagement und Leistung lohnen sich möglicherweise in anderen Ländern mehr als bei uns, und da könnten wir etwas tun. Das ist ja nicht von Brüssel gemacht, die Steuer- und Abgabenlast, sondern die ist von uns in Deutschland gemacht. Und wir haben eine verbreitete Wahrnehmung, das ist natürlich in manchen Kreisen relativ unpopulär, was ich jetzt sage. Wir haben die Wahrnehmung, dass man aktive Leute belasten kann und belasten kann und dass sie trotzdem ihr Verhalten nicht ändern. Wir sehen, sie verändern ihr Verhalten, sie arbeiten weniger. Es geht niemand mehr in Vorruhestand, aber natürlich gibt es eine gering ausgeprägte Bereitschaft bei Teilen der Erwerbsbevölkerung aus der Teilzeit herauszugehen. Also es gibt, das können wir ändern, weil wir haben es auch gemacht. Das ist von Menschen gemacht, das ist von Menschen veränderbar. Und sich Gedanken darüber zu machen, was man besser machen kann, ist nie verkehrt. Und das sollten wir in Deutschland auch tun. Wir hatten eine lange Phase des Wachstums, wo wir als Gesellschaft offenbar den Eindruck hatten, wir müssen nur so weitermachen, und diese gegenwärtige und nun mittlerweile seit 6 Jahren anhaltende Krise gibt uns die Gelegenheit nachzudenken, was soll in den nächsten 10 Jahren besser werden, wo wollen wir Anreize verändern, und der Rest der Welt wartet natürlich nicht auf uns. Sie warten nicht, bis Deutschland die Hausaufgaben gemacht hat. Das gilt im Fußball wie in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen, aber wir können da einiges selber bewegen, ohne dass wir von irgendjemand eine Genehmigung dafür brauchen. Weder, und ich wiederhole mich hier, weder von Brüssel noch von Washington.
Ja, lieber Professor Dieter, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Schabin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.